Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Wie leicht fällt es Ihnen, eine Entscheidung zu treffen? Wäre es nicht viel angenehmer, wenn jemand, der uns sehr gut kennt, uns bei allen Entscheidungen hilft? Im Psalm 32, Vers 8 steht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich zu richten. Martin Pröbsler hat seine Predigt mit dem Titel Umdenkbar überschrieben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim Zuhören.
Ich spüre einen wachsenden, nagenden Hunger. Nicht den Hunger, den du vielleicht jetzt spürst, der in deinem Magen knurrt, sondern einen geistlichen Hunger, eine tiefe Sehnsucht nach dem Wort Gottes, es zu hören, zu vernehmen, um dann zu handeln. Kennst du das? Das war oder ist so stark in mir drin, dass ich einfach ein bisschen näher zu Gott sein will. Und deswegen steige ich auf das Dach. Obwohl es Mittag ist, heiß, bin ich da oben auf dem Dach und schaue mich um. Ich sehe das Wasser des großen Meeres. Ich sehe viele identische Dächer und es brutzelt. Die Luft flimmert. Aber mein innerer Hunger treibt mich auf die Knie. Ich muss beten. Und ich bete: Herr, ich weiß nicht, warum es in mir so aufgewühlt ist. Aber hier bin ich. Ich knie vor dir und ich erwarte von dir irgendetwas. Warum bin ich auf diesem Dach, Herr? Obwohl die Stadt, in der ich bin, nach der Tochter des Windgottes genannt ist, weht kein Lüftchen. Es ist wirklich heiß und ich bin verrückt. Einsam mitten in der Stadt, denn keiner um diese Zeit ist auf dem Dach. Und dann passiert etwas Seltsames. Während ich so betete, regt sich mein Hunger. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wirklich Hunger. Also gehe ich runter, einen Stock tiefer, bitte meine Gastgeberin, mir mein Lieblingsgericht zu machen, Linseneintopf, und dann steige ich wieder hinauf. Und in dem Moment, wo ich mich hinknie, passiert wirklich etwas Verrücktes. Die Realität des azurblauen Meeres verschwindet langsam, und eine andere, surreale Vision taucht vor meinem Auge auf. Da vom Himmel kommt ein Behälter herunter. Ein großes Leinentuch, fast wie eine Tischdecke, überdimensional. Aber das Interessante ist, diese Tischdecke, die legt sich nicht einfach so ganz langsam auf mein Dach, sondern die schwebt Stück für Stück nieder und ich sehe, wie sich hier und da etwas ausbeult. Die Tischdecke bewegt sich. Sie erfasst meine ganze Aufmerksamkeit. Ich schaue mir diese Tischdecke an und denke mir, was ist das? Und es kommt Stück für Stück niedriger und plötzlich sehe ich da etwas. Über den Rand der Tischdecke schaut mir ein neugeborenes Kalb in die Augen. Ich denke, das gibt's ja nicht. Was ist hier los? Und schon ist es verschwunden und an seiner Stelle taucht ein schlappohriges Tier auf mit einer langen Nase. Und ich dachte mir, das habe ich noch gar nie gesehen. Und dann war das weg. Und ein gelber, reptilienartiger Blick schaut mich an, eine Schlange. Und ich denke mir, wow, jetzt wird's gefährlich. Und es geht immer weiter herunter und herunter. Und dann sehe ich noch mehr. Diese textile Arche enthält den ganzen Zoo von meiner Stadt. Adler, Geier, kriechendes, krabbelndes Tier. Und zum Sehen kommt dann plötzlich auch das Hören, diese Tiergeräusche, die machen. Die schreien, muhen, Bläken, Zirpen, Grillen, alles dabei. Eine Kakophonie. Und nicht nur das. Der gute Duft von dem Linseneintopf ist plötzlich dahin. Ich rieche Tierduft. Und ihr wisst, wie Tierduft riecht. Und als das weiter und weiter kommt, denke ich mir, das landet auf meinem Dach. Und plötzlich wird mir bewusst, ich bin vielleicht nicht der Einzige, der Hunger hat. Vielleicht hat der Tiger dort auch Hunger. Ich glaube, ich sollte meine Beine in die Hand nehmen und loslaufen. Ich drehe mich auf dem Absatz um und plötzlich kommt die Stimme, die ich kenne. Die Stimme, die meinen Namen ruft und die da ruft. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ihr rufen könntet. Ah, danke. Petrus, steh auf, schlachte, iss. Und ich denke mir, Herr, das gibt's doch nicht. Mein ganzes Leben habe ich das noch nie gegessen. Das werde ich nicht machen. Tschüss. Und dann sagt er aber, langsam, langsam. Was Gott für rein erklärt hat, das halte du nicht für unrein. Ich drehe mich um und will wieder was sagen. Dann kommt die Stimme erneut. Petrus, steh auf, schlachte und iss. Nein, Herr, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Ich habe noch nie so etwas gegessen. Lieber Petrus, was rein ist, von mir genannt, halte du nicht für unrein. Jetzt reicht's mir. Petrus, steh auf, schlachte und iss. Herr, was soll das? Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Und dann war's plötzlich weg. Die Surrealität macht der Realität Platz. Die Tischdecke geht wieder nach oben und ist weg. Und ich denke mir, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin verwirrt. Ich bin entsetzt. Ich weiß gar nicht, was ich bin. In Momenten der Verwirrung sind Menschen bereit, am meisten zu lernen. Das wisst ihr, oder? Wenn Schüler verwirrt sind, dann besteht die große Chance, dass sie jetzt lernen wollen. Ich hoffe, ich verwirre meine OAG 6 Religionsschüler nicht zu oft. Ich stelle gerne Fragen im Unterricht und manchmal auch so Fragen, die so ein bisschen anders sind vielleicht. Und ich sehe dann schon, Sarah, danke, dass du nicht, eine gewisse Verwirrung. Ja, meinst du das jetzt wirklich so oder was ist los? Und wisst ihr, die Schüler und Schülerinnen, die echt gut sind, und das sind ja alle in der ORG 6, wer hat da gelacht? Die werden im Moment der Verwirrung ihre Neugier und ihr Interesse einschalten. Und sich fragen, was ist wirklich Sache? Verwirrung kann bewirken, wenn du dich darauf einlässt, dass du mit Neugier und Interesse mehr wissen willst und mehr hören willst. Ja, wir Siebenten-Tags-Adventisten sind ja Meister dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 10. Wir kennen die gut. Ich bin mir sicher, irgendwann wird sie in jeder Bibelstundenreihe einmal besprochen. Denn es geht ja darum, dass es hier nicht darum geht, dass die biblischen Speisegebote aufgelöst werden. Und wir haben alle guten Argumente dafür. Wir wissen also richtig gut, worum die Geschichte nicht handelt. Und dann denken wir noch, ja, sie handelt wahrscheinlich davon, so wie der Petrus das auch gesagt hat, von den Menschen. Es geht also nicht ums Menü, sondern es geht um die Menschen. Es geht nicht um die Speisekarte, es geht um die Fremden. Und das können wir sehr gut argumentieren. Aber vielleicht gehen wir trotzdem noch an einer ganz wichtigen Sache vorbei. Lukas in der Apostelgeschichte erzählt diese Cornelius-Geschichte dreimal. Dreimal wird dieselbe Geschichte erzählt in unterschiedlichen Settings. Genauso oft wie die Bekehrung des Paulus. Und das ist ja wirklich ein Ereignis, ja? Warum macht Lukas das, dass er 7 Szenen nimmt von Apostelgeschichte 10 bis 11, wo er es zweimal erzählt? Und dann gibt es noch ein Echo in Kapitel 15, wo sich Petrus zurückerinnert an diese Geschichte und an einem ganz wichtigen Konzil, an einer Versammlung der ersten Christen, ein entscheidendes Wort spricht. Und da taucht ein Wort auf, das er schon einmal gesprochen hat am Anfang der Apostelgeschichte. Es taucht nur an diesen 2 Stellen in der ganzen Bibel auf. Und das ist der Clou dieser Geschichte. Aber bevor wir zu diesem Clou kommen, noch ein bisschen was anderes, ja? Und wenn ich es nicht erwähne, dann erinnert mich daran. Warum ist die Cornelius-Geschichte grundsätzlich so wichtig? Nun ja, Cornelius ist eindeutig ein Heide. Und zwar so eindeutig wie keiner davor. Es gab davor auch schon andere. Philippus ist nach Samaria gegangen und die Leute dort sind ja jetzt auch nicht pure Juden. Trotzdem stehen sie am Rande des Judentums. Oder der äthiopische Kämmerer, der ja schon in den jüdischen Schriften liest und sich damit befasst. Das war irgendwie klar, ja, der ist da. Aber Cornelius ist ein absoluter Heide. In Apostelgeschichte 10,1 werden einige Fakten von ihm geschildert. Er lebt in Caesarea, er heißt Cornelius, er ist ein Hauptmann der Abteilung, die die italienische oder italische genannt wird. Das sind 4 Dinge, wenn die der Petrus wüsste, dann wären das 4 einzelne gute Gründe. Wegen jedem einzelnen dieser Gründe würde er nicht zu dieser Person gehen. Wieso? Ja, sein Name Cornelius ist ja nicht ein jüdischer Name. Da steckt kein göttliches Element drin. Das heißt eigentlich, er ist den Corneliern zugehörig, ein italienisches Geschlecht, also ein echter Fremder. Zu Fremden so hingehen? Na, nicht wirklich, oder? Und dann wohnt er noch in Caesarea. Caesarea ist die palästinische Hauptstadt der Besetzer. Da wimmelt es nur so von Soldaten. Die Heiden haben die Stadt überrannt, die haben ihren Götzendienst mitgebracht. Wenn du auf Caesarea zusegelst, segelst du direkt auf den Tempel des Augustus zu. Und da gibt es alles, Hippodrom, ein großes Amphitheater, Badehäuser. Die Juden haben es gesagt zu dieser Stadt, das ist die Tochter Edoms. Katastrophe. Dorthin gehen? Caesarea. Und dann hat er auch noch den falschen Beruf. Es wäre ja schon schön, wenn er nur ein einfacher Soldat wäre. Aber nein, er befehligt viele dieser Soldaten, die da in Israel, in unserem Land unterwegs sind. Und dann seine Herkunft, die schlimmste Herkunft, die man sich vorstellen kann. Er ist ein echter Römer. Ein echter Römer. Er kommt aus Italien. Er kommt aus der Höhle des Drachens, aus Rom. 4 Gründe. Wenn Petrus das hört, sagt er, genauso wie beim Tischtuch, ich drehe mich um und gehe. Ich glaube nicht, dass Petrus den Vers 2 schon gekannt hat. Vers 2 kommt mir vor, ist die Beschreibung Gottes von Cornelius. Vers 1 könnte die Beschreibung der Menschen sein von Cornelius. In Apostelgeschichte 10,2 steht, er war fromm, er war gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, er gab freiwillig viel für die Armen und er betete alle Zeit zu Gott. Wenn ich nur das lese, denke ich, ein echter Nachfolger Jesu. Betet alle Zeit, gebt aus ganzem Herzen, fürchtet Gott und wandle vor mir. Wie oft hat Gott das zu seinen Nachfolgern gesagt? Petrus war in so einer Situation, wie vielleicht auch das kleine Mädchen in der Kindergeschichte, das zu Naaman gebracht worden ist. Er musste überlegen, dass er die Situation neu überdenkt. Petrus musste umdenken. Er musste das Undenkbare denken. Cornelius ist von Jesus erreicht worden. Schön, dass Petrus umdenkbar ist. Umdenkbar. Bist du umdenkbar? Ein bisschen Psychologie. Überdenken hilft echt. Wenn Schüler eine Prüfung haben, in Amerika gibt es da Multiple-Choice-Tests. Ja, manche haben das auch hier in Bogenhofen. So ein Multiple-Choice-Test kann ganz schön trickreich sein. Hängt immer von dem ab, der es schreibt. Ne? Wenn da also so 4 Möglichkeiten sind, welche ist denn da jetzt wirklich die richtige? Und man hat da 1500 Studenten genommen in den USA, die schon auf dem College-Level sind, und hat ihnen Tests gegeben, die ganz normalen Tests der Unterrichtsfächer eingesammelt, und das Psychologenteam hat dann untersucht, welche dieser Fragen sind noch einmal überdacht worden. Also wo findet sich was Ausradiertes, Durchgekreuztes und was anders Angekreuztes. Und dann hat man Folgendes festgestellt. Obwohl 3/4 aller Studenten überzeugt sind, dass sie schlechter abschneiden, wenn sie ihre erste Antwort ändern. 75% sagen, das mache ich sicher schlechter. Hat sich herausgestellt, dass bei 50% aller Änderungen es richtig geworden ist. Und bei 25% ist aus richtigen Antworten eine falsche geworden. Fragt euch, wo sind die restlichen 25%? Ja, die waren vorher schon falsch und sind nachher immer noch falsch geblieben. Da hat die Änderung nichts gebracht. 50% besser. Warum ist das so, haben sich die Psychologen überlegt. Und die Antwort ist die, weil die Leute einfach Zeit genommen haben zum Überdenken. Noch einmal neu denken, ob du änderst oder nicht änderst, hilft. Und wenn du umdenkbar bist, dann hast du gar die Chance, es besser zu machen. Die das herausgefunden haben, sind dann gleich hingegangen und haben ihrer Psychologieklasse das erklärt. Haben gesagt, schaut mal, so ist das. Dieses Ding nennt man die erste Instinktfalle. Die erste Instinktfalle heißt, du denkst was und glaubst, das ist richtig, und das, was dir gleich in den Sinn kommt, muss ja richtig sein. Und die sind unterrichtet worden, dass wenn man es ändert, es besser wird. Und dann hat man ihnen Tests gegeben, Psychologietests, und man hat festgestellt, im Durchschnitt ändern die Psychologiestudenten gar nichts. Die machen das genauso wie vorher. Genau derselbe Prozentsatz überdenkt sich seine Antworten neu und macht was. Keiner praktisch ist mehr willig bereit, noch einmal nachzudenken, obwohl man ihm das sagt, dass es hilft. Was ist da los? Die Psychologie hat dem auch einen Namen gegeben, das heißt kognitive Trägheit. Ich hoffe, heute Morgen bist du nicht kognitiv träge. Dann ist es keine Predigt für dich. Kognitive Trägheit meint, ich halte an den Dingen fest, die ich glaube. Komme, was wolle. Dabei sind wir ja gar nicht so. Wer von uns kommt mit einem... Nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Mach ich es anders. Wir sind bereit, unsere Autos zu wechseln, oder? Wir sind bereit, neue Kleider zu kaufen. Wir tragen doch nicht 15 Jahre lang immer dasselbe. Außer vielleicht ein Anzug. Wir sind bereit, Dinge gerne zu wechseln. Mal ein neues Essen auszuprobieren. Obwohl, manche essen immer das Gleiche. Haystacks ist ja auch wirklich gut. Ja. Aber wenn es um Ideen geht, dann drückt es Adam Grant in seinem Buch Flexible Thinking auf Englisch, Thinking Again auf Deutsch, ich weiß, deutscher Titel, Thinking Again, drückt es so aus. Wie kommt es, dass wir lachen über Leute, die heute noch Windows 95 verwenden? Kennst du das überhaupt noch? Windows 95? Wer kennt das von euch noch? Ihr habt euch gerade geoutet, dass ihr mindestens 30 Jahre alt seid, wahrscheinlich 40. Also, wir lachen über Leute, die heute noch Windows 95 verwenden, haben aber Ansichten, die wir 1995 gebildet haben und haben sie nicht geändert. Wir sind nicht umdenkbar. Liebe Geschwister und Freunde des Wortes Gottes, ich rede hier nicht über biblische Grundwahrheiten. Könnt ihr das mitnehmen bis zum Rest der Predigt? Ich rede nicht darüber, dass wir einen Sabbat ändern sollen oder dass wir unsere biblische Sexualethik ändern sollen oder was auch immer, was in der Bibel ganz klar Grundlage ist. Ich rede über Meinungen, über persönliche Meinungen, nicht über göttliche Ansichten. Persönliche Meinungen sind ganz schwer zu zertrümmern. Wie hat es Albert Einstein gesagt? Vorurteile sind schwieriger zu zertrümmern als Atome. Warum ist das so? Weil wir kognitiv träge sind. Haben wir uns mal eine Meinung gebildet über eine Person? Dann ist das die Meinung. Haben wir uns eine Meinung gebildet über eine Sache? Da fährt der Zug drüber. Da muss schon so eine Situation kommen wie beim Petrus, oder? Totale Verwirrung. Gott kann doch nicht allen Ernstes meinen, ich soll das Zeug essen. Wie schafft es Gott, den Petrus zu erreichen? Mein Gott, der Meisterpsychologe muss sich hier was einfallen lassen, um der Botschaft einen nächsten Schub zu geben. Ehrlich, ich frage mich, was Gott, der Meisterpsychologe, sich einfallen lässt, 2023, um der Botschaft einen nächsten Schub zu geben. Gott führt den Petrus in fast totale Verwirrung über eine Sache. Er ist aufgewühlt und dann kommt die Erlösung. Ich höre die Stimme von unten, die sagt, Petrus, dein Linseneintopf ist fertig. Ach und, da sind noch drei Männer, die würden dich gerne sehen. Und ein paar Minuten später macht für ihn alles Sinn. Und er wandelt sein Denken um 180 Grad. Gott hat ihm eine Verwirrung des Herzens geschenkt und Petrus war umdenkbar. Sind wir kognitiv träge? Ich mache noch ein kleines Beispiel für euch, nur weil ich es so lustig finde. Kennt ihr das, diese Geschichte vom Frosch im Kochtopf? Oh, ja? Also, wie geht die? Du kannst einen Frosch in einen Kochtopf geben. Ist der Kochtopf heiß, richtig schon kochen, ne? Dann springt er raus und hat sein Leben gerettet. Ist der Kochtopf aber so lauwarm und du tust ihn ganz langsam anzündeln, gell? Dann schwimmt der Frosch so ganz fröhlich, munter drin herum und sagt sich, wie schön ist das? Und jetzt wird es noch wärmer, Therme. Und dann wird es noch ein bisschen wärmer und plötzlich brutzelt er drin und ist tot. Wer kennt diese Geschichte? Wer glaubt von euch, dass die Geschichte stimmt? Ja, jetzt wisst ihr schon, was ich sagen will, deswegen traut ihr euch nicht, die Hände zu heben. Okay, gut. Völlig falsch. Ein Frosch kann umdenken. Gibst du einen Frosch in einen heißen Kochtopf, dann verbrühst du ihn. Vielleicht rettet er sein Leben, vielleicht auch nicht. Gibst du einen Frosch in einen normalen Kochtopf und heizt es an, dann merkt er, dass es heißer wird und er wird rausspringen. Das ist experimentell geprüft worden. Vergesst diese Geschichte, sie ist falsch. Kognitive Trägheit, einmal gehört, irgendwie einleuchtend, vielleicht noch zu einer guten Illustration gebraucht und wir halten dran fest und erzählen sie weiter. Wie lässt es sich umdenken? Dieser Adam Grant spricht von drei Arten des Umdenkens: individuell, zwischenmenschlich und kollektiv. Individuell, wie kann ich das lernen? Wenn ich mich verabschiede von Denkgewohnheiten oder Argumentationen, die ich immer so habe, wenn ich also nicht denke wie ein Prediger, der versucht, die anderen anzupredigen, wie ein Staatsanwalt, der die anderen anklagt, oder wie ein Politiker, der macht, wie er es gerade will, ne? Sondern wenn ich ein Denkmuster habe, das von Neugierde geprägt ist, dass ich frage, okay, welche Informationen gibt es noch? Was kann ich mir noch anhören, um umzudenken? Manchmal ist ja das Umdenken auch ganz schwer, wenn es ein großes Umdenken ist. Aber ein kleines Umdenken kann schon viel bewirken. Fährst du nach Wien und buchst dir einen Flug nach L.A. zu meiner Schwiegertochter, die da am Mittwoch dann zur Arbeit geht in L.A., also in Los Angeles, und der Flieger würde vor dem Start 1% seine Nase ändern, also 3,6 Grad, ja, 1%, das ist nicht ganz ein Meter. Und würde dann schnurstracks in diese Richtung fliegen, weil der Pilot auf Autopilot gedrückt hat und er gar nicht nach unten schaut, was da los ist. Wisst ihr, wo der rauskommt? Nicht in Los Angeles natürlich. Er kommt bei meinem Sohn in San Francisco raus. Dort, da kann der Max mich dann abholen. Und dann können wir 6 Autostunden nach Süden fahren, nach L.A., um dann zusammen zu sein. 1%. Wie kann man große Änderungen bewirken, wenn man klein anfängt? Es ist ja auch echt schwer, völlig umzustellen. Aber bist du umdenkbar zu einem gewissen Grade? Ich würde jetzt eigentlich dich fragen wollen, was nimmst du vor, dass du 1% anders machen willst in deinem Leben? Bei der Unionskonferenz haben wir darüber geredet, mit Jesus weitergehen. Ah, und es geht schon wieder um den Petrus, der den Anfang setzt. Merkt ihr? Der Petrus geht weiter als bisher. Wo willst du 1% weitergehen als bisher? Was ist es, was du anders machen möchtest? Wo du sagst, ich will am Ende wo ganz anders rauskommen mit Jesus. Es braucht manchmal gar nicht viel Änderung, um über die Jahre etwas Großes zu erleben. Und ich will dir gar nicht jetzt vorschreiben, was das ist. Du selber weißt es doch am besten. Das zwischenmenschliche Umdenken, das ist etwas, was jeder Menschenfischer verstehen sollte. Und das ist ja unser Hauptberuf. Was ist das? Das ist, dass ich mir überlege, wie kann ich andere Menschen zum Umdenken bringen? Denn wie bringe ich einen Menschen von, ich folge nicht Jesus Christus nach, zu der Idee, ich könnte Jesus Christus nachfolgen? Manchmal ist das wie ein Tanz, dass du die Person an den Arm nimmst, dich ein Stück von der Person führen lässt, in ihr Leben hinein, aber dann die Person auch wieder auf die andere Seite führst und dein Leben ihr offenbarst, um ihr zu sagen, schau, das sind Dinge, die sind wirklich gut. Und dann tanzt man da so hin und der Menschenfischer weiß, er wird am Ende, das ist sein Ziel, bei diesem Tanz auf der Seite Jesu herauskommen. Um andere anzuregen, muss man Fragen stellen. Vielleicht sollten wir mehr Fragen stellen, als nur einfach zu predigen. Sei jemand, der andere zum Denken herausfordert. Zum Neudenken, zum Überdenken, zum Umdenken. Und das kollektive Umdenken? Ich wünsche mir eine Gemeinschaft, in der man lebenslanges Nachdenken fördert. Eine Adventgemeinde, in der wir diese Kultur haben. Versteht ihr? Dass wir sagen können, wir schauen uns das noch einmal an. Ich freue mich, dass es hier so einen Arbeitskreis Gottesdienst gibt, hier in Bogenhofen, der sich überlegt, okay, wie können wir den Gottesdienst 1% anders gestalten? diese Flexibilität hält uns frisch. Das ist keine Gefahr. Manchmal denken wir, wenn ich was umdenken muss, dann gebe ich meine Identität preis. Das habe ich immer so gedacht, so muss es sein. Ja, ich sage das jetzt mal so frei, bitte entschuldigt, wenn du so denkst. Wenn ich mir denke, ich muss von Haus zu Haus gehen und da Zettel verteilen, das ist Mission. Und das war auch zu einer gewissen Zeit etwas Richtiges und Gutes, auch in Österreich, keine Frage. Und mag auch heute noch für jemanden richtig und gut sein. Aber vielleicht ist das für die große Bevölkerung eben nicht mehr so treffend und gut. Vielleicht brauchen die etwas anderes. Bin ich bereit, als Menschenfischer, als Gemeinde umzudenken, neue Wege zu gehen mit den biblischen Wahrheiten, die nicht umdenkbar sind, um dann andere zu erreichen? Was ist das? Was ist das für dich in deiner Gemeinde, für uns hier in unserer Gemeinde? Wo setzt das an? Fragen. Erinnere dich kurz, wirklich nur kurz, versprochen, an Covid-19. Das war so ein Moment, als das 2020, glaube ich, war es doch, gell, losging und wir auch hier unsere Gemeinde eigentlich zu hatten. Da haben wir plötzlich überlegt, was ist Gemeinde? Das ist euch sicher so gegangen wie mir. Ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, wenn ich nicht an diesen Ort hier kommen soll, habe ich dann noch Gemeinde? Und ich hatte den Eindruck, es bricht etwas auf in mir, es bricht etwas auf in uns. Wir merken plötzlich, Gemeinde ist mehr als am Sabbatmorgen zur Sabbatschule und zur Predigt, zu Liedern und zum Gebet zusammenzukommen. Gemeinde ist intensiver. Gemeinde ist etwas, was unter der Woche auch gepflegt wird. Gemeinde ist etwas, das mich trägt, auch wenn so eine Pandemiekrise da wäre. Habt ihr das auch gespürt, dass da etwas aufbricht in einem? Und man will Gemeinde anders leben, oder? Man muss es auch anders leben, wie sonst soll man diese 2 Jahre überleben? Und kaum ist es vorbei, aber wir haben noch diesen Anflug an, da war etwas, wir haben das Wesentliche verstanden. Bitte halten wir daran fest. Am Wesentlichen. Lassen wir es nicht mehr eine vage Ahnung bleiben, dass wir eine Wahl haben, wie wir Gemeinde leben. Und jetzt komme ich noch ganz schnell zu ein paar biblischen Beispielen, um euch das schmackhaft zu machen, dass Umdenken etwas ist, was Gott sehr wohl gut findet. Den ersten haben wir ja schon gehört, Naaman. In 2. Könige 5, Vers 11 sagt er vor dem Haus des Predigers dort, des Propheten. Und ich dachte, wisst ihr, wie der Satz weitergeht? Völlig egal, wie er weitergeht. Das Problem ist, dass er sagt, und ich dachte. Und aufgrund seines und ich dachte, aber weil es ganz anders kommt durch den Elisa, sagt er sich, ich gehe nach Hause. Das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das geht doch so nicht. Und hätte er das durchgezogen, wären da nicht Leute gewesen, die ihn zum Überdenken angeregt haben, die zu ihm sagen, Naaman, jetzt bitte, jetzt sind wir den Weg gegangen, wir haben das alles auf uns genommen. Warte mal, hätte der was ganz anderes verlangt, was Großartiges, was Schwieriges, hättest du das nicht gemacht? Denk doch mal noch drüber nach. Und alle haben auf ihn eingesprochen, wie sie wussten, dass man mit diesem Menschen reden muss. Und Naaman denkt sich, okay, warum nicht 7-mal in den dreckigen Jordan? Also der war wirklich dreckig. Dieses Jahr war eine Taufe dort. Als die Melanie, die da getauft worden ist, aufgetaucht ist, hat sie nur gejapst. Das ist so salzig hier, braune Brühe. Ich habe mir fast so vorgestellt, so muss na jemand vielleicht ausgesehen haben, als er hochkam. Boah, Wahnsinn. Oh. Und ich dachte, die Emmaus-Jünger, Lukas 24, 21, was steht dort? Wir hofften. Und was kommt dann? Ist eigentlich egal, was da kommt. Wir hofften, wir dachten, er sei der Erlöser Israels. Übrigens, er war der Erlöser Israels. Nur hatten sie ganz falsche Vorstellungen. Wir hofften und sie mussten umdenken. Und als Jesus Christus mit diesem, ich würde sagen, mit einem Ehepaar, denn die haben ihn zum Abendessen eingeladen, also Mann und Mann am Abend miteinander essen, ich weiß nicht, ich glaube eher Mann und Frau. Aber bitte, ich lasse mich ja gerne von euch zum Umdenken nochmal animieren. Also als Jesus dort dann mit ihnen ist, das Brot bricht, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Weil Jesus mit ihnen vorher schon aus dem Wort studiert hat. Das Wort Gottes und die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes ist eines der besten Methoden, dass man umdenken lernen kann. Weil es von Gott durchweht ist. Und wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die von Gott kommen, dann ist die Chance am höchsten, dass ich neu denke. Jona, Kapitel 4, Vers 2. Ich wusste. Was kommt da? Ist egal, was kommt. Sage ich immer wieder. Ja? Ich wusste. Ich wusste, dass du ein Gott bist. Und dann kommt was Gutes. Das stimmt ja. Dieser Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig, langsam zum Zorn. Es gereut ihn das Übel. Jona kann die biblischen Prinzipien aufzählen. Und obwohl er das weiß, ist er nicht zufrieden. Weil sein Wissen ihn in eine gewisse Schiene drängt. Und wie kann Gott diesen Jona erreichen? Der mit seinem Gottesbild, was teilweise richtig ist, das sind die gefährlichsten Gottesbilder übrigens. Gottesbilder, die falsch sind, sind nicht gefährlich. Gottesbilder, die etwas Richtige überbetonen und etwas anders Richtiges vernachlässigen, die finde ich gefährlich. Und dieses Überbetonen dieses gnädigen Gottesbildes, wo er eigentlich sagen will, lieber Gott, eigentlich müsstest du bestrafen. Eigentlich indirekt sagt er, du müsstest ein strafender Gott sein. Da stimmt was nicht. Und Gott schafft es, auch Jona zu erreichen, tatsächlich durch eine gewisse Verwirrung. Oder das Beispiel des dritten Knechtes, Matthäus 25, 24. Die ersten zwei Knechte haben schon ihren Lohn eingeholt und er sagt, ich wusste. Und ihr wisst schon, das ist das Problem. Denn er geht davon aus, dass dieser Herr ein unbarmherziger Herr ist, der dort erntet, wo er nicht gesät hat. Ich wusste, dass du ein Knauserer bist. Boah. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, er hatte ein ganzes Jahr lang Zeit, darüber nachzudenken. Er hätte ein ganzes Jahr überlegen können, ob das die richtige Einstellung ist. Und er hat sie nicht geändert. Wie traurig. Ein ganzes Jahr lang geistlich nicht wachsen. Wo warst du vor einem Jahr? Was hast du dazu gelernt? Wo hast du weitergedacht, neu gedacht oder umgedacht? Und es gibt noch viele Beispiele in der Bibel. Überleg sie dir. Ich komme nochmal zum Anfangsbeispiel. Petrus und Cornelius. Das Echo. Lesen wir das Echo miteinander in Apostelgeschichte 15, dort der Vers 8. wieder an einem sehr wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Christenheit, der frühen Christenheit hier, bringt Petrus es auf den Punkt. Und danach hat Jakobus leichtes Spiel. Was sagt er da? Ja, er erzählt rückblickend von der Geschichte und drückt es dann so aus, Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Jetzt wissen wir aus unserem Bibellesen, dass das Herz in der Bibel der Platz ist, wo wir denken. Hier wird nicht vom emotionalen Herz gesprochen. Hier wird vom Sein gesprochen, wer wir sind, wie wir denken. Gott ist hier der Herzenskenner genannt worden. Ganz am Anfang in der Apostelgeschichte 1 oder 2, 1,24 genau, da beten die Jünger, du Herr, Herzenskenner aller, offenbare uns, wen wir als Ersatz für den Judas nehmen sollen. Das sind die zwei Stellen, wo Gott Herzenskenner genannt wird. Jemand, der genau weiß, wie ich denke. Ich glaube, der Petrus meint damit nicht nur Cornelius, fromm, gottesfürchtig, almosengebend, betend und sein Haus und die ganzen Heidenchristen, die dazugekommen sind. Ich glaube, der Petrus versteht, dass Gott auch sein Denken und sein Herz kennt. Und wenn Petrus bezeugt, dass Gott der Herzenskenner ist, kann ich mir vorstellen, dass er an seine Geschichte zurückgedacht hat und wusste, Gott, ich weiß genau, wie du mich erreicht hast. Das war für dich die beste, vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, mir klarzumachen, dass das Evangelium zu denen hingeht, die wir unrein nennen. Du kennst auch mein Herz und du hast es geändert. Du hast es gereinigt, steht da. Was der Herr reinmacht, erkläre du nicht für unrein, Petrus. Du hast es reingemacht, auch mein Herz. Liebe Geschwister, ich wünsche mir und euch, dass wir ständig diesem herzenskennenden Gott begegnen, der unser Herz, unser Denken reinigt, dass wir uns ihm aussetzen jeden Tag, sodass er uns führen kann. Und wo etwas umzudenken ist, Herr, gib, dass ich umdenkbar bin. Und hilf mir, dass ich das Umdenkbare nicht verwechsle mit dem Undenkbaren. Wir werden miteinander ein Lied dann singen, nach der Besinnung. Das ist unser Lied, Leite uns her, lenke das Denken, dass wir erkennen, was wichtig ist. Lehre uns her, gib uns die Weisheit, dass wir verstehen, was richtig ist. Danke, dass ihr diesen Traum Gottes erfüllt. Eine Gemeinde, in der Umdenken von Ansichten möglich ist. Und vieles mehr. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.